Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei dem Podcast Travel Girls, der Podcast von und für Frauen, wo Frauen ihre Geschichte erzählen, um andere Frauen zu inspirieren, entweder ein neues Land zu bereisen oder überhaupt zu starten. Denn wir kennen es alle, wir haben große Hürden im Kopf, viele Ängste, Vorurteile. Und manchmal hilft es einfach, einer anderen Person zuzuhören, die eine Erfahrung gemacht hat, die uns dann hilft, selbst den Schritt zu machen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Heute ist eine besondere Folge für mich, weil das die erste Folge nach langer, langer Zeit ist. Deswegen hoffe ich einfach, dass ihr den einen oder anderen Hänger mir verzeiht. Aber ich glaube auch, dass Ulrike, meine heutige Gesprächspartnerin, da ganz gut mit mir zusammen einen Flow reinbekommen wird. Wir haben ja vorher schon gesprochen und ich finde unsere Gespräche waren sehr, sehr gut. Das hoffe ich, dass wir das heute auch hinbekommen. Und Ulrike hat sich bei mir gemeldet. Genau, ich hatte bei Instagram einen Aufruf gemacht, wer spannende Geschichten zu erzählen hat. Und wieso, weshalb, warum Ulrike sich gemeldet hat, das kann sie euch jetzt einmal selbst erzählen, indem sie sich vorstellt. Hallo Ulrike.
Hallo, liebe Ann-Christine und auch nach da draußen natürlich. Hallo alle, die ihr das dann später hört. Ja, freue mich total, dass ich hier sein darf, dass du da sofort auch dann drauf reagiert hast auf meine Nachricht bei dir. Ja, warum habe ich mich gemeldet? Warum möchte ich über meine Geschichte erzählen? Tatsächlich, können wir gleich von ganz weit vorne anfangen, ist das Thema Werte für mich ja ein ganz wesentlicher Aspekt in allem, was ich mache. Kommen wir ganz sicher nachher noch dazu. Und einer meiner Kernwerte ist das Thema Inspiration. Dieses Thema, mich selber inspirieren zu lassen, aber auch nach draußen zu gehen und Menschen zu inspirieren, ist einer meiner drei Kernwerte. Und ja, wo geht das besser als in einem Podcast, wo es um das große Herzensthema Reisen geht, das Thema Solo-Reisen, Frauen gedanklich mitzunehmen, sie abzuholen, sie zu ermutigen, zu empowern. Einfach diese Connection zu finden zu dir, zu den Hörerinnen. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, da melde ich mich doch mal. Und dann hat es halt einfach toll und schnell bei uns so gefunkt, dass wir gesagt haben, das machen wir.
Ja, fantastisch. Ich weiß ja, was heute auf uns zukommt. Deswegen freue ich mich und ich finde, du bist hier genau richtig. Lass uns doch mal damit anfangen. In welchen Ländern bist du denn schon gewesen? Weil das sind ja auch nicht nur drei, sondern es ist eine ganze Menge. Du musst sie jetzt nicht alle aufzählen, aber so grob irgendwie die Richtung, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wo deine Expertise eigentlich so herkommt.
Das sind doch sehr, sehr unterschiedliche Länder und zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben halt auch verschiedene Stationen. Also so diese direkt nach dem Abi erstmal einige Wochen so durch Skandinavien alleine getrampt. Das sorgte schon für reichlich graue Haare in meinem Umfeld. Damals mit 18, 19 bis hoch auf die Lofoten, bis nach Aar getrampt. Aber dann eben später waren es dann mehrere Monate in Australien. Zweimal für mehrere Monate auch dann in den Staaten, da auch zum Beispiel Motorrad durch die Staaten gefahren und mit meiner Schwester zusammen. Dann das Jahr drauf nochmal hin, mir ein kleines Auto gekauft und dann nochmal 3 Monate alleine da mit dem Auto unterwegs gewesen. Dann später waren es Südafrika, dann mein großes kommt sicherlich auch noch zu, Tansania, der Oman, ganz großes Thema. Mit dem Motorrad durch Nepal, nach Usbekistan, in Slowenien, in verschiedensten europäischen Ländern. Also sehr, sehr weitreichend. Ja.
Ja, eine wahnsinnige Vielfalt. Also ich bin gerade ein bisschen neidisch, aber richtig, richtig. Das freut mich sehr für dich. Wie kam es dazu? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass du schon als junge Frau nach dem Abi direkt gesagt hast, ich trampe durch Skandinavien und auch hast dich immer wieder auch entschieden, alleine zu reisen. Also wie kam das dazu? Was sind da so die Hintergründe?
Also damals weiß ich noch, damals direkt nach dem Abi, es war halt tatsächlich so ein bisschen der Situation geschuldet. Es waren so ein paar Freundinnen, hatten irgendwie die und die Tour geplant und die hatten eine andere Tour geplant und irgendwie ergab sich das nicht so richtig. Und ich hatte auch vorher schon einfach durch die familiäre Situation, waren damals umgezogen und ich bin halt viel gependelt zwischen Rostock, wo ich wohne, wo ich auch Abi gemacht habe. Und damals eine Zeit lang habe ich auf Rügen noch gelebt. Das heißt, ich bin da schon mit 12, 13, 14, 15 immer schon irgendwie am Pendeln gewesen. Das sind keine Riesendestinationen, aber es war halt immer schon klar, einfach so eine gewisse Autonomität, nee, Autonomie und so ein autarkes Dasein. So, deswegen war das jetzt auch gar nicht erschreckend für mich, dann zu sagen, ja, dann ist es jetzt halt nicht die Strecke, sondern es ist jetzt halt die Strecke nach Skandinavien. Also das war keine große Hürde im Kopf für mich damals. Vielleicht auch mit so einer Unbeschwertheit, mit so einer Jugendlichen. So, und dann später hat sich das tatsächlich immer weiter gedreht, dieses Rad, dass ich irgendwann dann merkte, als diese Erfahrungen auch intensiver wurden, die ich auf den Reisen gemacht habe, dass viele dieser Erfahrungen ganz sicher gar nicht möglich wären, wenn ich sie in Gesellschaft gemacht hätte, weil man einfach alleine, weil Frau alleine einfach anders reist, weil diese Neugier, die auch ein großer treibender Punkt bei mir ist, bei den Reisen, ganz anders befriedigt wird, wenn ich alleine unterwegs bin, weil ich einfach anders in diese Situationen reingehe, weil ich in andere Gespräche komme. Wenn ich immer auf irgendwie die Leute warten würde, links und rechts, dass die Zeit hätten, dass die Geld haben, dass gerade der Partner ja sagt, dass der Urlaub bewilligt ist, all sowas, will ich wahrscheinlich nie wegkommen. Und das andere ist, ich habe schon, das hat man vielleicht jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ich habe schon ein sehr, sehr großes Abenteurerherz. Und meine Touren dürfen schon auch gerne etwas extremer sein. Und bevor
Ja.
ich da jeden Tag Diskussionen habe und ob das jetzt so passt, so weiß ich einfach, ich kann diese Touren so gestalten, dass sie zu mir passen. Dass es zu 100% meine Touren sind. Ob sie mit entspannten Momenten, die natürlich ja auch dabei sind, gar keine Frage, oder eben auch voller Adrenalin und wirklich bis unter die Haarspitzen anstrengend. Aber das ist halt etwas, das muss ich mit mir und das darf ich dann mit mir selber ausmachen und muss das nicht noch irgendwie anders da in Kompromisse verpacken. Und deswegen hat sich das für mich als die ideale Reiseform einfach gezeigt.
Ich finde, das ist auch so, das liebe ich am Alleinereisen, das ist auch die Herausforderung und das ist auch das oder einer der größten Learnings für mich gewesen. Dadurch, dass man alleine ist und diese Entscheidung immer auch treffen muss, also da ist niemand, der dir eine Entscheidung abnimmt, sondern du musst die Entscheidung treffen. Du musst manchmal auch, da wirst du bestimmt auch die ein oder andere Geschichte haben, spontan Lösungen finden. So. Und auch immer auf seine eigenen Bedürfnisse achten. Also es gibt, jetzt habe ich leider vergessen, wie es heißt, so, aber ich finde beim Reisen, wenn man länger unterwegs ist und immer wieder neue Situationen, immer neue Menschen, irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mal so 3, 4 Tage mich zurücknehmen musste und wirklich so 3, 4 Tage nur im Bett gesessen habe, um einfach erstmal alles zu verarbeiten. Und das ist natürlich schwierig, wenn du noch mit 1, 2, 5 anderen Leuten unterwegs bist. Und das sich selber so kennenzulernen, da so auf seine Bedürfnisse zu achten und das auch umzusetzen, das war für mich eins der größten Learnings. Und ich glaube, da profitiere ich auch echt nachhaltig heute noch von, weil ich behaupten kann, ich bin echt gut darin, meine eigenen Bedürfnisse zu sehen, zu erkennen und auch dafür mich einzusetzen, dass diese gewahrt werden.
Ja, total schön, was du da erzählst. Und genau das ist es. Also dieses Selbstbewusstsein, was man sich aufbaut. Und Selbstbewusstsein heißt ja nicht, keine Angst zu haben. Selbstbewusstsein heißt ja einfach nur, ich habe so viel über mich gelernt und so viel Verständnis von mir, dass ich weiß, wie ich reagiere und dass ich ein Vertrauen in mich habe, in meine Reaktion, in meine Intuition, in was auch immer da dann noch kommt. Und das ist etwas, und wenn wir dann wiederum das schaffen, aus solchen Reisen mitzunehmen und dann in den Alltag zu transferieren, ne, und zu übertragen. Und dann sind wir ja an dem Punkt, warum Reisen eine so nachhaltige und intensive Erfahrung ist für uns, die einfach life-changing sein kann. Und nicht nur, wenn man was ganz, ganz Schönes erlebt hat, sondern wenn man das wirklich schafft, aufzunehmen und sich bewusst zu sein und zu reflektieren und genau was du gerade auch alles beschrieben hast, also diese Momente des Entscheidungentreffens und auch schnell und auch nicht lange abwägen, sondern einfach in dem Moment jetzt klar zu sein und auch, wie gesagt, auch eine Gefahr schon drei Ecken weiter zu wittern, weil man denkt so, ups, das ist eine Situation, in die sollte ich mich vielleicht gerade nicht begeben oder ich bin mir dieser Situation bewusst und ich mache es trotzdem, weil ich weiß, ich habe dieses Vertrauen, ich komme auch aus einer Situation raus. Also all diese ganzen Sachen, das ist genau, was du alles beschrieben hast, bedürfnisorientiert, unterwegs zu sein, aber das eben auch mitzubringen und das in seinem Leben nachhaltig zu verankern danach. Das sind so diese ganz, ganz großen Benefits des Reisens und ich finde eben sogar noch extremer eben des Solo-Reisens.
Genau. Wir haben uns verabredet, weil wir über ein ganz bestimmtes Land sprechen wollten. Du hast es vorhin schon erwähnt, aber ich finde die Vorstellung, ich liebe die Vorstellung, dass du, ich spoiler mal, auf einem Motorrad durch dieses Land gereist bist. Und ich bin ganz gespannt, was du jetzt gleich zu berichten hast. Es geht um das Land.
Es geht um Nepal. Und das könnte, ich hoffe, es haben alle genug Zeit mitgebracht. Ja, das war wirklich eine spannende Aktion, weil es ging schon ziemlich verrückt los. Ich war vorher schon auf einer längeren Tour, bevor ich nach Nepal bin und hatte mich deswegen auch noch gar nicht groß mit Nepal auseinandergesetzt. Also im Sinne von noch nichts groß organisiert. Also ich bin nach Nepal, ich habe dann am Abend vorher auf dem Flughafen im Oman, in Maskat, mein, oh Gott, ich habe noch gar nicht, ich habe noch nicht mal eine Bleibe, gar nichts. So, ich habe mir dann noch schnell irgendwie erstmal ein Hotel für die ersten 2, 3 Nächte gebucht. Und ich hatte auch nur, ja.
Das ist ja aber auch der Klassiker. So reise ich auch. Ich bin auch immer so die ersten 2, 3 Nächte habe ich ein Hotel und danach guckt man mal, was so passiert. Also
Genau, ja.
reisen. Wenn man das Leuten erzählt, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, kriegen Herzinfarkt. Das ist wirklich, die können sich das nicht vorstellen.
Ja, genau. Die brauchen schon jetzt eigentlich zu wissen, ob sie das Zimmer haben, wo sie auf dem Pool oder lieber das Zimmer, wo sie aufs Wasser gucken. Alles fair enough. Ich will das gar nicht wertend sagen. Jeder soll seine Art des Reisens für sich ausleben. Was ich dann auch noch am Abend vorher machen musste, war mir es gibt so Agenturen, über die du diese fiktiven Rückflugtickets buchen kannst, weil ich hatte nur ein One-Way-Ticket für Nepal mir erstmal besorgt, weil ich noch überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. Habe ich nach 3 Tagen Kulturschock und will weg? Oder finde ich das so toll, dass ich gar nicht wieder weg will? Und wohin will ich danach? Wie geht es dann eigentlich weiter? Deswegen hatte ich gesagt, ich will eigentlich erstmal nur ein One-Way-Ticket. Ich will erstmal hin, mal gucken. Ich habe ein Zeitfenster von ein paar Wochen und dann kann ich entscheiden. Und
Haken, höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Und das wäre ja vielleicht eine sehr interessante Information für Menschen, die jetzt reisen in Länder, wo man tatsächlich ein Rückflugticket braucht, um einreisen zu dürfen. Also.
genau, so ist es eben für Nepal. Kleiner Spoiler, es hat niemanden interessiert, ob ich ein Rückflugticket habe, aber wusste ich ja vorher nicht, bevor ich hin bin. Und ich dachte, bevor ich jetzt da irgendeine blöde Situation habe, das war jetzt auch überschaubar von den Kosten. Gibt es halt eine Agentur, ich habe sie jetzt nicht parat, kann ich aber nochmal raussuchen, können wir sicherlich nachher nochmal mit in die Shownotes packen vielleicht. Gibt es aber auch verschiedene, wo du deine Daten hinterlegst, die du durchgibst und von denen wird dann ein Flug gebucht oder es werden tatsächliche Daten angelegt. Die agieren aber eben mit Stornofristen, sodass kannst dann angeben, ob es 24 oder 72 Stunden gültig sein muss, dass du dieses Ticket einmal in echt hast, auf dich, auf deinen Namen gebucht. Und dann nach 24 Stunden, 72 Stunden läuft diese Option dann bei denen wieder aus. Und damit bist du raus. Das hat mich, glaube ich, damals, tja, jetzt müsste ich lügen, waren es $20? Vielleicht waren es $40. Nee, 40 waren es nicht. 20, ich glaube $20 oder sowas gekostet. Und damit hatte ich aber eben dieses Ticket und konnte halt völlig entspannt da durchlaufen. Wie gesagt, auch wenn in dem Fall jetzt gar keiner danach gefragt hat, aber steckst nicht drin, wer wie irgendwas haben will. So, und dann war ich also dort und hatte als allererstes mir erstmal überlegt, ich möchte gerne noch erstmal natürlich wandern gehen, also ein bisschen Trekking, einmal im Leben den Mount Everest sehen. Das wollte ich schon gern, eine ausgiebige Wandertour machen und Trekkingtour. Und ich bin halt gerne so autonom wie möglich unterwegs. Und normalerweise bin ich schon jemand, der sich dann irgendwo ein Auto mietet oder sowas. Und wenn man ansatzweise, sag mal so, die asiatischen Räume kennt und jetzt in Nepal mit diesen Bergregionen noch dazu, wenn man sieht, wie dort die Busse fahren, war das auf ganz, ganz klar keine Option für mich, mich dort in irgendeinen Bus zu setzen, wo dir die Leute wirklich aus den Fenstern vor die Füße spucken, weil, also das ist echt wild. Das war ganz klar, das ist keine Option für mich. Und Auto mieten ist tatsächlich nicht ganz einfach in Nepal. Ich glaube, das hat sich inzwischen ein bisschen vereinfacht. Aber Auto mieten in den meisten Fällen eigentlich nur mit Fahrer, weil natürlich diese ganze Straßensituation und die Verkehrssituation in Nepal echt überfordernd sein kann, dass die meisten Autovermieter eigentlich gar keine Autos als Auto nur vermieten, sondern eben nur mit Fahrern. Das war für mich wiederum auch keine Option. Ich will ja jetzt keinen Fahrer haben. Das ist das, nee. Und dann so, ja, Moment mal. Aber was ja geht, das Motorrad. Oh, super, das ist es doch. Und dann habe ich über den Betreiber des Hostels, in dem ich dann nachher ein paar Tage gewohnt habe, der wiederum hatte einen Guide an der Hand. Also da hatte ich dann zwar auch einen Guide, aber der ist natürlich auf seinem eigenen Motorrad gefahren. Das machte natürlich total Sinn, weil dort in die Gegenden, in die ich dann gefahren bin und auch in dem Verkehr, also jetzt völlig unbedarft, da ganz alleine mich reinzuschmeißen, zumal es irgendwie kaum Straßenschilder gab, zum Teil. Also das wäre dann wirklich ein bisschen verrückt gewesen. Aber so in dieser Konstellation, ich habe mein Moped, er hat seins, wir sind da unterwegs, das war perfekt für mich. Also so bin ich eben jetzt erst einmal in die Everest-Region zum Wandern und dann kam ich zurück und das Ganze aber eben alles da vor Ort erst ja auf die Schnelle organisiert. Also diesen Hike innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, nicht mal 1,5 Tagen.
Man muss ja auch dazu wissen, in Südostasien ist das ja ganz oft, wenn ich zum Beispiel mit dem Bus unterwegs war oder mit dem Zug und du bist ausgestiegen, dann waren da immer schon so 20, 30 Leute, die dann mit ihren kleinen Büchlein stehen und sagen, hier, das sind meine Referenzen, ich bin ein Touristenführer, ich bin ein Hostel, ich bin ein jenes, dies, was, Ananas. Das heißt, die Angebote kommen ja quasi zu dir.
Genau. Und gerade in Kathmandu, es wimmelt nur von Hiking-Agencies und sonst irgendwas. Also das war wirklich jetzt auch kein großes Problem. Und das Gute auch, Kathmandu ist voll mit Fake-Marken, Outdoor-Ausrüster-Läden, was aber natürlich total praktisch ist, weil da ist es mir total egal, ob das was für eine Marke oder Fake-Marke das ist. Es ging nur darum, ich kam ja aus ganz warmen Gefilden. Und das hatte ich tatsächlich vorher recherchiert, als ich geguckt hatte, was ich alles so insgesamt für diese ganze Reise, da war ich mehrere Monate unterwegs, dass ich da jetzt nicht explizite warme Wandersachen brauche, bis auf Schuhe, aber jetzt keine ganz ausgiebigen Wanderklamotten, weil ich mir das da für einen wirklich schmalen Taler dann alles zusammenstellen konnte. Das war total praktisch. So, und dann, ja, diese Motorradtour, das war dann auch eine Sache von 2, 3 Tagen, dass das dann irgendwie alles safe war und in Tüten war und dass es dann losgehen konnte. Und dann vielleicht gleich noch das eine Learning noch dazu, bricht man auch auf, wenn man weiß, dass es nicht perfekt ist. So, in diesem Fall war es jetzt auch, das Motorrad war jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Weil ich hätte natürlich eine, die etwas geländegängiger ist, gerne genommen, als das, was ich jetzt hatte. Klamottentechnisch war ich dann auch schon gar nicht auf eine Motorradtour ausgerüstet oder ausgelegt. Also habe ich von meinem Guide, der hatte noch von irgendwelchen anderen, die er mal geführt hat, die was dagelassen hatten, viel zu große Schutzjacken. So what? Es ist doch total egal. Davon lässt man sich doch dann bitte nicht abhalten, das Abenteuer seines Lebens zu machen. Ich hatte einen Helm, ich hatte Handschuhe, ich hatte Klamotten, ich hatte ein Motorrad und ich hatte jemanden, der ungefähr den Weg wusste. Super, let's go.
Also du hattest einen Helm. Ich bin mir sicher, dass da auch viele Leute ohne Helm unterwegs sind. So.
Ja, wobei da in die Region, wo wir dann sind, das wäre dann nicht gut gewesen. Und auch da, kleiner Spoiler, er hat mir einmal. Also ich weiß nicht, ob ich heute so hier sitzen würde. Also ich habe es einmal getestet, wie wichtig der Helm dann auch sein kann in doofen Situationen. Ich fahre zwar hier auch Motorrad, ich bin toi 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 noch nie in eine Situation gekommen, dass ich das hier zu Hause hatte, aber dort war es dann einmal eine Situation. Also insofern würde ich auch keinem empfehlen, in so Ländern wie Nepal mit diesem unfassbaren Verkehr.
Darf ich fragen, was passiert ist?
Wieder die schon eingangs erwähnten Busse, die wild unterwegs sind. Und wenn dann rutschige Straßen und Busse, die der Meinung sind, sie haben ja die eingebaute Vorfahrt, wenn das dann alles aufeinander trifft und du dann halt relativ schnell intensiv bremsen musst und dann das Motorrad einfach nur noch auf so einer sandig, rutschig, schmierigen Piste ins Rutschen kommt. Dann überholte mich mein Hinterrad auf einmal und irgendwie lag ich dann. Aber es ist unterm Strich dann nichts ganz Dramatisches passiert. Also es war ein bisschen geprellt und so, ne? Aber es war jetzt nichts gebrochen. Das Motorrad war fahrtauglich. Also hielt sich alles in Grenzen, aber es war eben so einmal trotzdem eine ziemliche Schreckmoment. So, und dann, ja, ging's los. Sind wir halt von Kathmandu aus gestartet, in diesem wirklich anarchischen Verkehr, der da herrscht. Also, das ist wirklich, Halleluja, was da abgeht. Das ist schon Wahnsinn, sich da durchzukämpfen. Und dann sind wir erstmal in zwei Etappen. Gorka, so ein Bergdorf, eine alte Königsstadt mit einem sehr alten Königspalast oben überhalb der Stadt mit traumhaftem Blick, ganz vielen Affen. Also das war schon sehr, sehr schön. Das war auch schön, dass wir uns das ein bisschen aufgeteilt haben. Und das war auch eine Seite. So hatte ich Nepal gar nicht so vorgestellt. Es war teilweise sehr sanft, ne, so hügelig, sehr, sehr grün. Da ist eben viel Landwirtschaft. Und also das war erstmal sehr schön, so zum Dahingleiten.
Also ich kriege ja auch ein, zwei Fotos von dir, die kann man dann auf der Internetseite, also bei Instagram, bei Travel Girls, der Podcast, sich auch nochmal angucken, damit die, die jetzt zuhören, auch wissen, wovon wir gerade reden.
Ja, genau. Es gibt auch dazu einen ausführlichen Bericht auf meiner Website. Da habe ich ja wie ein Magazin, Blog, Magazin, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Und da gibt es auch zu dem Thema Nepal, zu der Motorradreise, wirklich einen coolen, also coolen, sage ich jetzt mal, aber einen netten Reisebericht, inklusive eines Videos, weil ich hatte natürlich meine GoPro dabei, auch mit irgendwie spektakulär Fahrtaufnahmen aus den Bergen. Also das ist schon sehr spannend. Ja.
In der Bio. Nee.
Ja. Und das
Schon.
ging halt hoch, vielleicht noch das so zu erwähnen. Wir brauchen ja gar nicht jetzt alle Stationen, aber das Ziel war halt das ehemals verbotene Königreich Mustang. Das ist oben an der Grenze zu Tibet. Das ist halt auch stark tibetischer Einschlag. So, Landschaft ist sehr, sehr karg. Und aber das ist da, wollten wir halt hin. Und das unterteilt sich so in zwei Bereiche: Lower Mustang und Upper Mustang. Und ich wäre eigentlich gerne Upper Mustang, also das, was dann wirklich bis an die tibetische Grenze geht. Dafür hätte ich aber noch mal eine extra Permit gebraucht. Und die war allein bei $500 pro Person. Das heißt, für meinen Guide und für mich. Und das war jetzt im Budget dann in dieser Gesamtreise, war das jetzt so nicht eingepreist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das geht nicht, das mache ich nicht. Wir bleiben dann also in Lower Mustang und sind dann dort nach Muktinath, eine große Tempelanlage, einer der wichtigsten religiösen Orte auch in Nepal, sowohl für Hindus als auch für Buddhisten. Und das war dann so das Endziel unserer Tour.
Du bist dort dann wandern gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass man vorher schon auch so ein bisschen darüber nachdenkt, wie ist das? Weil wenn ich denke, Himalaya wandern, also das ist ja so ein Life-Goal von vielen. War es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, es ging schon gleich richtig gut los, dadurch, dass das ja nun alles so extrem kurzfristig und spontan bei mir war. Und ich an dem Samstag hatten wir beschlossen, alles klar, ich hatte mich da auf meinen Tour, also jetzt für diese Wanderung, diese Company, die das gemacht hat, mit denen ich wandern war, das hatte ich am Samstag mit denen dingfest gemacht und am Montag ging es schon los. Er hat natürlich so kurzfristig und spontan keinen Flug mehr, weil es ist ja ein Stückchen hin nach Lukla, von wo aus man dann loszieht. Und da hat er natürlich jetzt in der normalen Linienmaschine keinen Platz mehr für mich gekriegt. Also hat er mich auf einen Heli gebucht, die normalerweise so die Rettungshelis, die müssen ja, wenn die mit Besatzung oder mit Leuten, die sie evakuieren, nach Kathmandu fliegen, fliegen sie ja irgendwann auch wieder zurück. Und diese Reiseveranstalter packen dann gerne natürlich ihre Leute mit rein. Das heißt, ich hatte schon mal unerwarteterweise erstmal einen spektakulären Heliflug, direkt auch vorne beim Piloten sitzend, in so einer voll verglasten Kuppel mit Blick in alle Richtungen, da schon das erste Mal den Everest gesehen. Und dann aber eben natürlich in dem Anflug war schon das erste unfassbare Wow-Erlebnis. Vom Heli aus diesen ersten Blick auf die Bergkette des Himalayas, auf den Mount Everest, aber dann eben auch mit dem Heli dort durch diese Schluchten, bis wir dann in Lukla gelandet sind, einer der abenteuerlichsten Flugplätze der Welt, mit einer ultra kurzen Landebahn. Und unfassbar, wenn man diese Videos sich anguckt, gibt es einige im Netz, ist schon ein echtes Abenteuer. Und dort ja dann los. Und so am Anfang geht es noch, weil am Anfang bist du natürlich auch da erstmal noch so in der bewachsenen Zone. Das ist alles sehr schön, aber das war noch so, dass ich dann irgendwann zu meinem Guide sagte, als wir dann in Namche Bazaar waren, er sagt, du, ich will jetzt hier kein Resting Day machen. Ich will jetzt hier auch keinen Akklimatisierungstag machen. Ich will sehen, ich will gucken. Haben wir eine Extratour, sind wir ein Stück weiter. Haben wir da eine Tagestour gemacht. Und dann, wo es eben deutlich, deutlich schroffer wurde und dann sind wir den nächsten Tag weiter da auf unserer Strecke, so dass wir am Ende sich, das war von vornherein klar, ich gehe nicht bis zum Everest Base Camp, weil ich eben dann zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass die Motorradtour noch ansteht, ich will jetzt nicht 14 Tage da oben in den Bergen bleiben und deswegen war eben gesagt, okay, ich will jetzt nicht bis zum Base Camp, aber bis da ein paar Orte vorher, so dass wir so auf 5,2 etwa waren, nicht ganz 5,2. Ich habe dann ein bisschen zu tun gehabt, tatsächlich auch mit der Höhe, aber Das habe ich alles in Kauf genommen, weil ich eben gesagt habe, ich brauche jetzt deswegen keinen Akklimatisierungstag. Ich mache so lange, bis es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht weiter. So, und so war ich so bei knapp 5.200 Metern, glaube ich, oder 5.100 Metern, irgendwie sowas. Ja, und da wirklich dann diese, wenn du fragst, ist es das, was man sich vorstellt? Ja, das ist es. Wenn du auf einen Berg guckst und weißt, okay, der ist jetzt irgendwie 6.000 Meter hoch. Und dann fehlen noch mal 2000 oder 2500 Meter, bis du dann wirklich die ganz großen Gipfel hast. Also diese schiere Größe
Ja.
dort und diese teilweise Schroffheit und trotzdem in dem Ganzen auch Fragilität, weil auch dort das Thema Umweltkrise, Klimakrise, schmelzende Gletscher ist ein Riesenthema. Auch das sieht man dort inzwischen sehr, sehr stark, dass eben viel, viel mehr Geröll ist, als es eben oder dort, wo früher Gletscher waren, auch zu sehen waren. Das ist mir mein Guide, also da hatte ich einen Bergführer, ne, der mir halt viel gezeigt hat. Das ist schon zu spüren auch. Aber es ist eben trotzdem in dieser Größe und Monumentalität und in diesem Gefühl, ich bin nämlich Malaya.
Ja.
Nochmal. So, das macht schon ganz viel. Das zieht den Kopf und den Horizont und die Gedanken, das zieht da schon ganz gewaltig auf.
Boah,
Ja.
du strahlst auch gerade, wenn du davon erzählst. Es ist so, deine Augen leuchten noch mehr als ich. Mega.
Ja, und dann von da dann zurück, dass der nächste große Tipp, wenn man solche Sachen macht, vorhat, unbedingt natürlich bei der Reisenkrankenkasse oder bei der Reiseversicherung für solche Touren natürlich auch Bergung mit dabei ist, wenn jetzt irgendwie Situationen sind. Und das war dann der Joker, den ich dann eben ziehen konnte, glücklicherweise. Wie gesagt, dadurch, dass ich dann nachher auch mit Höhenkrankheit zu tun hatte, dass wir gesagt haben, komm, es geht sowieso von dem Teehaus oder von dem ja, Hostel, Teehaus, ne, also, wo wir da übernachtet haben, geht sowieso am nächsten Morgen ein Heli erst nach Lugla und dann von Lugla nach Kathmandu. Und dann haben wir mich damit reingesetzt, weil da ging es mir tatsächlich nicht gut. Da musste ich auch dann einmal in Kathmandu ins Krankenhaus kurz, einmal zum Checken, dass wieder alles okay ist. Aber es ist ja, wenn du sobald aus der Höhe raus bist, ist es ja auch wieder okay. Es geht ja dann relativ schnell, dass du dann, ne, auch wieder fein bist. Das war halt nur die Höhe und das Tempo, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, das war in dem Fall bei mir eingepreist, war einkalkuliert. Also es wäre okay gewesen, ich hätte nichts dagegen gehabt,
Okay. Und
wenn es
dann.
nicht gewesen wäre, aber dass es jetzt war, weil ich wusste, es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches, es ist nichts Dramatisches, aber dafür irgendwie noch lieber 2 Tage ein bisschen intensiver noch dranhängen mit dem Wandern, als jetzt da irgendwo im Hotel zu sitzen und zu sagen, ich akklimatisiere mich jetzt hier auf 4000 Meter, dafür bin ich zu unruhig. Das hätte ich gemacht, wenn ich jetzt gewusst hätte, ich will wirklich zum Basecamp. Zwei, mit denen ich immer so parallel gewandert bin. Wir haben uns dann immer abends wieder getroffen. Zwei sehr, sehr lustige Engländer, die halt dort auf einen Berg auch hoch wollten oben, dass die natürlich dann sich sehr auch an diese Akklimatisierungsregeln gehalten haben. Das ist eine völlig andere Hausnummer. Aber da ich wusste, das will ich ja alles gar nicht. Ich will einfach so viel mitnehmen, wie irgend geht. Ja.
Ja, voll schön. Also es klingt auf jeden Fall nach einer Wahnsinnserfahrung und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man da steht und zwischen diesen Monumenten und das so auf einen einprasselt. Ja.
Ja, weil diese Vorstellung der Größe noch mal anders ist. Du denkst so, du bist schon mit 6000, wo du denkst, wow, das war schon ein ordentlicher Berg, ne? Und dann weißt du, das ist einfach noch irgendwie, da kommt noch mal die Hälfte oben drauf. Das ist schon wild,
Und
ja.
das waren jetzt die ersten Tage in Nepal. Und dann bist du mit dem Motorrad noch weiter.
Genau, das waren ja die ersten Tage, wo ich eben erste Wanderaktion, dann ein paar Tage mich ausruhen und dann eben danach die Motorradtour, dann nach Muktinath, also da in dieser Region Mustang und dann wieder zurück eben nach Kathmandu und dann waren nachher auch die 4 Wochen, die ich da war, auch um. Und dann bin ich von da nach Usbekistan,
War
aber das
das
ist eine
Land für
andere
dich?
Geschichte. Was?
Wie war das Land für dich, Nepal?
Oh, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend und sehr herausfordernd. Herausfordernd auch, ich meine, das glaube ich, hatten fast alle Länder, in denen ich war. Nepal auch in einer ganz besonderen Weise, dieses uns dazu zu bringen, so unser kulturelles Paradigma, was wir für uns haben und mit dem wir in der Weltgeschichte ja unterwegs sind. Und das ist total normal. Wir sind ja nun mal sozialisiert und geprägt hier aus unserer Welt. Und das ist auch erstmal per se alles nichts Falsches. Aber dieses Vorurteilsfreie, sich in andere Kulturen, in andere Situationen, in andere Länder hineinzubegeben und dieses Wertende rauszunehmen, diese Neugier zu behalten, dieses mit wachem Geist und auch mit Interesse. Und auch, ich kann abwägen, ob mir persönlich etwas gefällt. Aber dieses Bewerten im Sinne von dem anderen, dem Gegenüber oder dieser Gesellschaft oder dieser Kultur meinen Maßstab aufzusetzen. Auf der einen Seite mit dem, durch das Reisen kommt natürlich Geld in das Land. Und auf der anderen Seite, ich habe auch da mit etlichen jungen Menschen gesprochen, die sagen, ja, aber Nepal ist einfach eines der korruptesten Länder, was du dir halt da einfach auch mit vorstellen kannst. Und wir hatten es jetzt gerade vor wenigen Tagen waren ja die großen Auseinandersetzungen in Nepal, wo jetzt irgendwie so die ganze Gen Z eskaliert ist, ne? Weil eben Korruption, ne? Und so viele schwierige Lebensbedingungen einfach an der Tagesordnung sind, die eigentlich gar nicht sein müssen. Dass in bestimmten Bergregionen das einfach wahnsinnig schwer ist, da überhaupt hinzukommen. Warum auch das Thema Bildung so schwierig ist, zum Beispiel, ne? Nepal ist eins der, was den IQ angeht, eins der Länder mit dem geringsten IQ weltweit. Es ist. Das Land hat unglaublich viele Herausforderungen. Und auf der anderen Seite ist es eben geprägt von einfach viel Lachen, viel Herzlichkeit und einer unglaublich reichen Kultur. Da ist in jedem Hinterhof, in jedem kleinen Winkel findest du, ob das jetzt religiöse, kleine Statuen sind oder ob das irgendwo diese gelebte Kultur in jedem Moment, und die hat einen so hohen Stellenwert und die Leute lachen dich trotzdem an und strahlen, und mein Guide, der hat weiß Gott nicht viel Geld und hat mich dann irgendwie, als wir sowieso die Motorradsachen bei ihm abgeholt haben, hatten sie mich dann da eingeladen. So, die leben in völlig anderen Umständen und Verhältnissen. Und natürlich sagt er, klar, er wünscht sich auch, dass er irgendwie für seine Tochter dann das Geld hat, dass sie auf eine andere Schule gehen kann, dass sie eine ordentliche Bildung hat. Natürlich wünschen die sich das auch. Aber sie machen sich selber in dem, was sie haben, nicht klein, dass sie dort zu sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben und mir das auch noch voller Stolz zeigen und mich zum Essen einladen und mit mir da zusammen sitzen. Und so, also das definiert sie nicht, das macht sie nicht klein. Wie gesagt, was nicht heißt, dass er natürlich denkt mit seiner Frau und seinem Kind, natürlich wollen sie irgendwann auch eine eigene, andere Wohnung und ein eigenes Reich sich aufbauen. Alles gar keine Frage. Aber er schämt sich nicht dafür. Und es ist liegt nicht an uns, da eine Bewertung reinzugeben. Das steht mir einfach nicht zu. Und da ist Nepal natürlich auch ein Land, was einfach das sehr challenged. Ne? So diese eigene Vorurteilsfreiheit beim Reisen. Aber das machen halt viele Länder, die natürlich sich in Kulturräumen oder die kulturell einfach anders angelegt sind als unsere. Das geht natürlich mit dem Oman genauso, wie viele Vorurteile umfassen die Leute, ne? Wenn sie in arabische Länder reisen, wo man sagen kann, schmeiß mal die Hälfte davon über Bord.
Schon als ich nach Amerika, da musst du ja eigentlich nur nach Frankreich
Genau.
gehen. Also eigentlich musst du auch nur in ein anderes europäisches Land gehen. Manchmal ja sogar schon innerhalb Deutschlands, wo man kulturelle Unterschiede sieht.
Ja, genau.
Aber natürlich
Absolut.
sehr extrem. Und ich weiß, was du meinst. Was hat dir am besten gefallen an Nepal?
Ich glaube, diese intensive Verbundenheit mit der Religion, ne, ich bin sonst jetzt kein besonders religiöser Mensch, vielleicht ein spiritueller Mensch, das schon, aber jetzt nicht zwingend religiös. Aber diese Natürlichkeit, in der jeder und alle und schon die Kinder und dass jeder da und Musik ist, dann wird mal kurz irgendwie auch mit getanzt, und diese Selbstverständlichkeit, in der die Religion zum Tag und zum Leben einfach dazu gehört. Das fand ich schon echt faszinierend. Ja. Weil das so ein größter Aha-Moment einfach war. Natürlich die Natur, natürlich das Ganze und die Challenge, die es für mich bedeutet hat. Erst diese Challenge dort in den Bergen, ne, wirklich bis an meine körperliche Grenze zu gehen, wirklich bis an den Punkt, wo dann wirklich jeder Schritt in der Lunge zog und wirklich irgendwann klar war, so, okay, es geht jetzt wirklich keinen einzigen Schritt mehr weiter, aber wirklich an diese Hardcore-persönliche Grenze zu gehen, das fand ich schon natürlich einfach total spannend. Und dann auch beim Motorradfahren, weil auch da gab es natürlich schon dann in den Bergen, das sind ja teilweise Pisten und Strecken, Die sind ja mit unseren Vorstellungen gar nicht übereinzubringen. Das gab natürlich auch wahnsinnig schöne Streckenabschnitte, wo du einfach, wo du denkst, boah, das gehört in die 10 Traumstraßen der Welt, ne? Natürlich. Aber es waren eben auch so herausfordernde Streckenabschnitte und so, wo ich schon echt auch mental extrem an die Grenze gekommen bin, wo ich mir dachte, wie gut hört keiner hier meine deutschen Flüche? Weil das, wie gut versteht das hier keiner, was ich hier eigentlich gerade alles von mir gebe? So, einfach weil es irgendwo raus musste. Und das war tatsächlich einer der wenigen Momente, wo ich dachte, wenn ich nochmal so eine Motorradtour dort in Nepal machen würde, dann würde ich sie tatsächlich, glaube ich, mit jemandem zusammen machen. Um in diesen Momenten sich tatsächlich, das war das, ich glaube, das einzige Mal, kann ich jetzt fast sagen, so auf meinen ganzen Reisen, wo ich wirklich dachte, hier, es war okay, dass ich jetzt alleine da unterwegs war mit meinem Guide. Wenn ich jetzt hier jemanden dabei gehabt hätte, wäre es auch okay gewesen. Hätte ich es auch gut gefunden. Wo man sich so ein bisschen, oh, mal ausschimpfen kann und wo man mal und sich bestärkt und so, komm, wir schaffen das so, ne? Also das hat mein Guide ja auch, ne? Wenn ich irgendwo am Verzweifeln war, wenn ich echt dachte, boah, komme ich hier überhaupt runter? So, ne? Und echt am Kämpfen war. So, das war mental echt eine Herausforderung. Und wenn du mich fragst, würde ich es wieder machen, sofort und jederzeit.
Ja, gut.
Immer
Ich
wieder.
muss jetzt mal die Moderatorin raushalten. Wir haben jetzt noch so knapp 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Ich finde, du hast Nepal auf jeden Fall schön beschrieben. Jede Reisemaus weiß, es gibt Länder, da sagt man einmal, ist okay, ich habe es gesehen, war wunderschön. Es gibt auch Länder, da muss man noch mal hin. Musst du noch mal nach Nepal?
Ja, wenn ich jetzt noch mal so eine Motorrad, ich müsste nicht so einfach so noch mal nach Nepal. Wenn ich jetzt wüsste, ich mache diese Motorradtour noch mal in diese Erweiterung, also nach Upper Mustang, ne, wo ich jetzt eben nicht war. Wenn ich wüsste, ich habe diese Option, da noch mal hinzufahren, dann würde ich schon gerne machen. Oder eben direkt auf die andere Seite nach Tibet. Das würde mich schon auch noch mal reizen. Aber also nur um jetzt noch mal nach Kathmandu oder nach Pokhara oder noch mal da in die Berge zu fahren, das bräuchte ich jetzt so nicht nochmal. Kann aber jedem empfehlen, Nepal einmal in seinem Leben auf seiner Agenda zu haben. Da gibt es dann andere Länder, wo es mich gerade mehr noch hinzieht, die noch öfter zu bereisen.
Ja, ich brauche ja immer noch mal wieder neue Folgen, ne? Vielleicht sprechen wir an anderer Stelle noch mal. Genau. Aber was wir ja auch noch mal gesprochen haben, vorhin bei der Vorstellung, hast du deinen beruflichen Werdegang gar nicht gesagt. Das war auch so ein bisschen mit Planung, weil der hat ja auch viel mit Reisen zu tun. Und ich wollte dir die Gelegenheit geben, jetzt hier an dieser Stelle noch mal darüber zu sprechen. Weil es geht ja darum, Frauen zu animieren, zu inspirieren und den Mut zu machen, selbst auch auf Reisen zu gehen. Und du bist da ja auch eine Unterstützung. Magst du da noch mal was zu sagen?
Klar, ausgesprochen gern natürlich. Ich bin Coachin und Mentorin und speziell jetzt eben für Frauen in ja, so herausfordernden Situationen, in Umbruchphasen, in beruflichen oder persönlichen Situationen. Unterstütze aber auch Führungskräfte, ne, so in Fragen so von modernen Leadership-Konzepten und Kulturen. Und verbinde das Ganze natürlich am liebsten eben mit dem ganzen Thema Natur- und Reiseerfahrungen. Und da habe ich noch zwei weitere Ergänzungen und Ausbildungen eben gemacht. Einmal das Thema Travel Coaching, Travel und Sabbatical Coach. Das heißt, dass ich wirklich ganz gezielt mit den Themen arbeite, wie Reisen wirklich transformierende Wirkung erzielen kann. So ein bisschen das, was wir am Anfang ja auch schon erzählt hatten, das natürlich jetzt nochmal wirklich in ein Coaching gepackt. Also was kann Reisen an ganz grundlegenden Themen anstoßen und bewegen bei uns. Wie können eben Sabbaticals gut genutzt werden, dass es nicht einfach nur mal ein Jahr Pause ist, sondern auf den ganz vielen verschiedenen Ebenen, in denen Sabbaticals genutzt werden können. Und systemisches Coaching in der Natur, sodass ich eben also auch dieses Thema Natur und Wildnis als Coachingraum einfach aktiv mit nutze, um Frauen dort oder auch andere Leute, aber jetzt primär ist mein Fokus erstmal bei Frauen zu begleiten und zu unterstützen. Und das Ganze, das ist dann so die Vision, das baue ich gerade auf, da möchte ich es gerne hinbringen, dann eben auch in so Coaching-Retreats und die am liebsten in Tansania. Das ist halt auch so mein Credo, Safari für Kopf, Herz und Business. Und dieses Thema Wildnis, ich glaube, das könnte wirklich nochmal ein sehr spannender Podcast werden, wo wir nochmal über dieses Thema sprechen. Was ist eigentlich Wildnis? Was bewirkt unser Sein in einer wirklich echten Wildnis? Was macht das mit uns? Und warum ist das auch so wichtig, dass wir uns eigentlich auch mit unserer eigenen Wildnis und auch mit der natürlichen Wildnis raus, warum uns eigentlich so wichtig ist, dass wir uns da wieder viel, viel stärker mit verbinden und in Resonanz gehen. Das könnte auch ein sehr spannender, hochphilosophischer Podcast werden. Vielleicht nehmen wir uns das nochmal vor.
Das machen wir auf jeden Fall. Und Ulrike, ich muss mich erstmal bei dir bedanken, weil ich finde, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Folge. Ich habe total Lust auf Nepal, bin total gespannt, auch auf die Fotos. Wie gesagt, die werden bei Instagram hochgeladen. Und von dir bekomme ich jetzt gleich nochmal den Tipp für Traveler, ne? Also der Tipp, den jede reisende Person aus seiner Meinung nach umsetzen muss. Und für dich als zuhörende Person, wenn du Ulrike kennenlernen darfst, alle Links stehen in den Shownotes. Und ich gebe dir den Tipp, schau dir mal die Seiten an. Gerade die Reiseberichte sind wirklich schön und sehr bereichernd. So, dann hast du jetzt das letzte Wort.
Ja, vielen lieben Dank an Christine. Mein Tipp, ich glaube, einer der wichtigsten Tipps, ich habe jetzt gar nicht so den ultimativen Tool-Tipp oder so, aber ich glaube, das Thema Intuition, seiner Intuition zu vertrauen, dem Bauchgefühl zu trauen, ich glaube, das ist somit das Wichtigste, was wir auf Reisen machen sollten, im Positiven wie im Negativen. Also sowohl fühlt es sich gut an, dann let's go. Nicht lange zerdenken und auch nicht lange noch drüber grübeln, bis dann der Verstand sich irgendwann wieder einschaltet, sondern ne, wenn fühlt es sich richtig an, fühlt es sich gut an, dann los, mach, geh los, mach das, buch diesen Trip, geh über diese Brücke, was auch immer deine persönliche Herausforderung ist. Und auf der anderen Seite, aber auch die Intuition, wenn es eben also Situationen gibt, wo man sagt so, ich weiß gerade nicht, da stört was, da ist irgendwas, das fühlt sich gerade nicht richtig an. Da ist natürlich nur wichtig, dass wir dann, und da sind wir wieder beim Thema also Selbsterfahrung, wie weit kenne ich mich? Ist es Angst? Wird diese Intuition gerade von der Angst überlagert? Oder ist es die Intuition, wirklich die Urintuition in uns drin, die sich aus unseren Erfahrungen speist, aber die einfach jetzt nicht mit einer momentanen Unsicherheit oder Angst zu tun hat, sondern mit einem, also alles klar, da sind die Sinne gerade total geschärft und die sagen dir gerade, nope, das machst du jetzt besser nicht. Oder in die dunkle Ecke da hinten gehst du halt vielleicht jetzt gerade nicht. Also diesen Zugang zu unserer Intuition und sie hat einfach immer recht. In beide Richtungen. Sie hat immer recht. Sie gibt uns die schönsten Momente und sie warnt uns und bewahrt uns auch vor den unschönsten Sachen. Und das, glaube ich, ist beim Reisen, beim Alleinreisen als Frau, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, die wir im Gepäck haben dürfen.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das waren richtig schöne Abschlussworte. Und jetzt möchte ich einfach nochmal den Hinweis geben, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest und es dir gefallen hat, dann geh gerne auf Instagram, lass ein Follow da, teile die Folgen auch mit deinen Freunden und Bekannten, weil du weißt nie, ob es genau die Person hört, die das braucht. Der Tipp mit dem Flügen, dass man ein Rückflugticket buchen kann, dass es da Agenturen für gibt. Gerade für Langreisende ist das ein super, super Tipp. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest und dir die nächsten Folgen auch anhörst oder die vergangenen, wenn du sie noch nicht kennst. Und jetzt hab einen schönen Morgen, Abend oder wo auch immer du dich befindest. Bis dann, tschüss!